Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung, mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Ein frohes neues Jahr 2025 und damit herzlich willkommen zur ersten Folge vom On the Pitch, der Sportpodcast im Jahr 2025 und dem sechsten Jahr dieses Podcasts. Und damit ja zu diesem erneuten Jubiläum gratuliere ich und sag natürlich auch herzlich willkommen mal wieder an David. Moin.
Wir hatten so viele Jubiläen zuletzt. Meine Güte, das hat jetzt aber auch gedauert. Wir hatten ja ein paar Tage keine Folge, also auch von mir. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und auch einen guten Jahresstart in 2025. Ja, Ende 2020 haben wir angefangen und auch letztes Jahr haben wir unsere Weihnachtspause eingelegt. So haben wir es jetzt auch in diesem Jahr gehandhabt. Und ja, ich würde sagen, wir sprechen einfach mal über das, was uns 2024 so im sportlichen Gedächtnis geblieben ist. Wir haben dann natürlich eine redaktionelle Auswahl getroffen, also werden auf jeden Fall nicht auf alles zu sprechen kommen. Dann gucken wir auch drauf, was 2025 auf uns wartet. Auch da natürlich nur ein ganz wenige paar Ereignisse herausgepickt. Und dann sprechen wir, wir nehmen auf am 2. Januar abends, entschuldigt schon mal vorab meine kleine erkältungsbedingte stimmliche Ausgangslage, über die Ausgangslage bei der Darts-WM vor den beiden Halbfinals, über die Vier-Schanzentournee, Zwischenfazit nach zwei Stationen, wir sprechen über die Two-Nights-Tour im Skispringen, über die Tour de Ski, die ja auch noch nicht komplett vorbei ist und dann, was sonst noch so los ist, also Ski-Alpi, nordische Kombination, Eiskanal, das nur am Rande, Handball, Eishockey, NFL, auch das ist natürlich kurz Thema, ebenso wie der Fußball, aber wir machen heute echt, nicht viel groß drumherum und würde sagen, Benny, wir steigen direkt ein mit dem Sportjahr 2024, das ein ganz besonderes war.
Ja, auf so vielen Ebenen. Ich meine, wir hatten eine, ich glaube, das kann man durchaus sagen, sensationelle Fußball-EM. Wir hatten Olympische Spiele in Paris, um nur jetzt hier zwei Highlights rauszuziehen und neben dessen natürlich auch die ganzen Highlights, die jedes Jahr auf uns warten, wie Tennis, Grand Slams, Vierschanzentournee und Co. Und ehrlicherweise weiß ich gar nicht, wo wir anfangen sollen, aber gut, ich meine, jedes Jahr startet ja traditionell auch mit dem Neujahrsspringen und alleine deswegen können wir auch direkt beim Skispringen bleiben, würde ich sagen. Ich glaube, wir müssen nochmal über Noriaki Kasai reden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir so ein bisschen auch unsere Folgentitel angeguckt. Das ist ja auch immer so ein bisschen komödiantisch angelehnt, aber die Alliteration geben so im Rückblick auf die vergangenen Sportmonate, und da kann man ja auch das über das Jahr 2024 hinausgehen, einen ganz coolen Einblick eigentlich in die Akteure, die da jeweils aktuell waren. Du hast das Skispringen angesprochen, wir hatten im Januar unsere 200. Folge mit zahlreichen Sondergästen und Eindrücken, die wir da aus der ganzen On-the-Pitch-Familie, nenne ich sie jetzt mal, bekommen haben. Danke nochmal dafür. Und sonst Skispringen auf jeden Fall. Ich erinnere mich an Timmy Seitz, über 160 Meter in Willingen ist es eher ungesund gewesen, aber Gott sei Dank ist er ohne große Verletzungen davon gekommen. Und dann Noriaki Kasai habe ich mir jetzt vor ein paar Tagen noch mal angeguckt. Tatsächlich hat er in Vikersund, ist mitgeflogen. Beim Saisonfinale in Planica ist er mit den Japanern, glaube ich, sogar Vierter geworden. Ja, und mal gucken, diesen Winter kann er gerne zurückkommen. Der Mann, Jahrgang 1972.
Genau, mit 51 Jahren sein Comeback im Weltcup gegeben. Und das Lustige ist, es war ja nicht mal eine Eintagsfliege. Also er hat ja dreimal direkt Weltcup-Punkte einfahren können. Das war einmal mit diesem 30. Rang Sapporo, genau, wo er in der nationalen Gruppe mitgesprungen ist. Dann in Lahti, wo er dann sogar 28. wurde. Und dann eben, wie du schon richtig sagtest, in Planica am Ende 29. nochmal zwei Weltcup-Punkte mitgenommen. Wie gesagt, mit weitem Abstand, mittlerweile 52 Jahre, der älteste Springer jemals im Weltcup natürlich. Ich glaube, alles andere würde uns alle überraschen, aber ja, das lag natürlich auch daran, weil das japanische Team in der Breite einfach aktuell wirklich nicht in der Lage ist, das da bis auf einen gewissen Rennen Nikaido noch ein bisschen mehr hinterherkommt. Aber
unser Junge.
Für uns natürlich umso schöner. Und wenn er dann sogar noch dreimal Weltcup-Punkte holt, was für eine Geschichte.
Ja, und es geht weiter. Also er war unter anderem in Ruka jetzt schon in den Top 20 im Kontinentalcup, habe ich gelesen. Also zumindest ein Sapporo-Comeback, auf das können wir ja mal zählen. Und das werden wir hier erwarten. Ansonsten, ja, Renny Kaido legt das Jahr hin, was ihm von uns ja schon angepriesen wurde, damals als er im Sommercompris wie Phoenix aus der Asche in der Ramsau, glaube ich, Conti-Cup-Sommercompris, warum auch immer wir darüber gesprochen haben. Aber ja, der Junge macht sich. Es lohnt sich bei uns, da Thema zu sein. Ja, genau. Ansonsten geht sportlich weiter mit zahlreichen Abschieden, die wir zu feiern hatten oder die wir zu verdauen hatten. Du hast ein paar aufgeschrieben, ich habe ein paar aufgeschrieben. Es ist bei weitem keine vollständige Liste. Christian Streich, Peter Preutz und Benedikt Doll sind nur stellvertretend drei Akteure für große Sportpersönlichkeiten, die wir in 2024 aus aktiver Sicht verloren haben.
Ja, ganz genau. Um da dann auch direkt nochmal zwei hinzuzufügen. Jürgen Klopp, zumindest bei Liverpool, ist er als Trainer abgetreten. Mittlerweile wissen wir ja, er hat einen neuen Job im Hintergrund bei RB. Das muss man auch erwähnen.
Seit gestern, stimmt.
Ja. Der Mann für die wichtigen, besonderen Aufgaben im Hintergrund, hinter allen Teams von RB, die ja mittlerweile echt viele sind auch. Mittlerweile steckt ja sogar RB hinter Leeds United, was ich auch sehr interessant finde. Aber ja, Jürgen Klopp hat sich natürlich unsterblich gemacht bei Liverpool, absolute Vereinslegende mittlerweile. Deswegen war dieser Abschied natürlich auch sehr emotional. Und Angelique Kerber, ich meine, wir konnten nicht viel Positives in den letzten Jahren über Angelique Kerber berichten. Dazwischen war auch eine Schwangerschaft, mehrere Wehwehchen, die sie dann noch länger mit sich rumtragen musste. Und dann kam eben, in der ersten Hälfte des Jahres raus, sie möchte in diesem Jahr ihre Karriere beenden, nach den Olympischen Spielen. Sie war ja keine gesetzte Spielerin mehr. Und ja, versöhnlicher, David, hätte es ja gar nicht mehr kommen können. Bis ins Viertelfinale spielt sie sich als ungesetzte Spielerin durch das Turnier in Paris und beendet dann in einem packenden Spiel im Viertelfinale danach ihre tolle Karriere. Ich meine, 14 Titel insgesamt, 3 Grand Slams, was eine Karriere.
Es war auf jeden Fall mein intensivster Sportmoment abseits der Fußball-Europameisterschaft, die Spiele abseits von Angelique Kerber vor dem Bildschirm zu verfolgen. Gegen Zheng, dieses Drama über ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das am Ende ging, hat natürlich nur eine logische Konsequenz gefunden, nämlich dass die Chinesin am Ende Olympiasiegerin geworden ist. Alles andere wäre auch wirklich blöd gewesen. Das sind viele große Personalien, ich hatte eben schon angesprochen, die Freiburg-Ära von Christian Streich ist geendet, Peter Preutz, natürlich der slowenische Topsportler der letzten Jahre überhaupt. Benedikt Doll, einer der großen deutschen Biathleten der letzten Jahre und, wenn wir schon über die Fußball-EM sprechen, natürlich auch Toni Kroos, der so viele Erfolge gesammelt hat wie sonst eigentlich auch kein anderer deutscher Fußballer. Und der deutsche Fußball, der hat 2024 auch eine Besonderheit erlebt, denn Bayern 04 Leverkusen ist deutscher Meister geworden. David Müller in unserer Hinrundenanalyse hat gesagt, ja, das glaube ich nie im Leben, dass sie das durchziehen. Ich trage die deutsche Meisterschale höchstpersönlich bis ans Bayerwerk. Wie gesagt, sie warten immer noch auf die Meisterschale von David, die von der DFL haben sie bereits bekommen und das war am Ende auch keine große Überraschung mehr.
Ja, ganz genau. Aus Vizekusen wurde für eine Saison lang Never Losen, wie es ja dann hieß. Und plötzlich kannte jeder diese kleine Stadt am Rhein europaweit, beziehungsweise fast schon global. Was für eine Saison und was für eine Leistung da auch Xabi Alonso als Trainer jetzt aufgebaut hat in den paar Jahren bei Leverkusen. Die Geschichte auf jeden Fall. Und ja, zum Start der neuen Saison hat sich dann die Serie zwar wieder auflösen müssen, aber am Ende steht eben eine unangefochtene Saison, zumindest in der Bundesliga. Ich meine, im internationalen Geschäft hat es am Ende nicht ganz gereicht, aber was für eine Saison war das denn bitte?
Ja, Ademola Lookman hatte da im Europa-League-Finale was dagegen. Aber es war wirklich einmalig. Ich erinnere mich an zahlreiche Last-Minute-Schnipsel, die ich in meinem Sky-Praktikum aneinanderschneiden durfte. Also alle Tore, die jemals in der Nachspielzeit geschossen hatten, ich glaube bis zum 28. Spieltag durfte ich da hintereinander klatschen. Das ist schon wirklich eine ganz ordentliche Reihe gewesen, sowohl national als auch international. Also Gratulation nochmal für diese furiose Fußballsaison. Weiter ging es dann, ja vermeintlich mit dem Winter, der schon zu Ende war, aber trotzdem einer großen Nachricht, die sich dann auftat. Auf Island hat sich Ryoyo Kobayashi in einer Mixtur aus Red Bull und Prada auf einer Schneeschanze in Island 291 Meter durch die Luft katapultiert. Die 300 Meter sind nicht ganz gefallen. Dennoch war das auf jeden Fall eine Headline, die uns nochmal zusätzlich, glaube ich, ins Staunen gebracht hat, rund um diese phänomenale Sportart Skispringen.
Ich finde tatsächlich diese also das sah ja schon wirklich zu schön aus, um wahr zu sein, diese Bilder, die man da mitbekommen hat. Es wurde ja auch wirklich aus den geilsten Perspektiven mitgefilmt, mit Drohnen und so weiter. Das war echt ein Riesen-Highlight, das zu gucken. Ich weiß nicht, ich wurde so ein bisschen, weil es so so unglaublich einmalig wirkte, ja. Genau, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, diese Schanze kann doch nur von Deluxe Ski Jump 4
ja
erstellt worden sein. Kleiner Nerd-Fakt hier. Das ist ein ja, sehr pixeliges Skispringspiel, was es für PC gibt. Also ja, es wirkte einfach wirklich zu schön, um wahr zu sein. Und ja, Ryoyo Kobayashi, ehrlicherweise, danach kam nicht mehr ganz so viel, gerade jetzt in diesem Winter. Aber diese Marke, die kann ihm jetzt erstmal niemand nehmen.
Auf jeden Fall. Mal gucken, was sich da in den nächsten Jahren noch tut. Dann hatten wir ein Champions-League-Finale mit deutscher Beteiligung und da haben die wenigsten tatsächlich mit Borussia Dortmund gerechnet, die sowohl national als auch international gerne ein unterschiedliches Gesicht zeigen. Am Ende war es ein Aufeinandertreffen gegen die neue Heimat von Jude Bellingham, unter anderem Real Madrid, setzte sich in Wembley durch. Toni Kroos feierte in seinem letzten Spiel den Champions-League-Titel gegen Borussia Dortmund, die das Ding an diesem Abend aber gut und gerne hätten auch zu ihren Gunsten rumreißen können.
Ja, definitiv. Das war tatsächlich knapper, als man es sich auch vorgestellt hat. Am Ende war es eben dieses 2-0, war es ja, glaube ich, am Ende, ne?
Ja.
Aber Dortmund hat damit und auch Edin Terzic hat damit ja tatsächlich auch ein Stück weit mit diesem tollen Wettbewerb in der Champions League in der Saison auch seinen Job gerettet, weil, das gehört auch zur Wahrheit dazu, sonst war die Saison tatsächlich mehr schlecht als recht. Gerade in der Bundesliga, wir kennen es ja in den letzten Jahren fast gar nicht anders von Dortmund, läuft es einfach nicht. Das zieht sich ja auch bis heute in die aktuelle Saison durch. Da läuft es ja aktuell sogar noch schlechter. Man ist, glaube ich, Achter oder so oder überwintert auf jeden Fall hinter einem europäischen Platz. Das ist natürlich nicht der Anspruch, gerade mit diesem Finale jetzt in Wembley. Da gibt es ja auch bald wieder ein Finale daheim, wo wir uns in diesem Jahr darauf freuen können, richtig?
Ja, das ist die Mission vom FC Bayern München. Ansonsten, richtig. Ja, unsere beiden Vereine konnten die Liga halten. Das müssen wir an der Stelle jetzt nicht groß besprechen. Und der Fußballspaß, der ging ja eigentlich dann schon weiter. Es war nicht viel Großpause nach dem Champions-League-Finale. Die Heim-Europameisterschaft, ein Event, das wir alle in dieser Lebensphase, in der wir gerade sind, glaube ich, so auch nur einmal erleben können, hat unheimlich viel Spaß bereitet, vor allem die Vorrunden, in denen man dann halt einfach wie 3-4 Spiele hintereinander weggucken kann und dann ist auch relativ egal, wer spielt. Da schlägt dann Georgien, Portugal und du guckst begeisterter 90 Minuten, als es die meisten Bundesligaspiele jemals tun können. Das ist international so. Am Ende beendet Marc Cucurella die Karriere von Toni Kroos. So kann man es umreißen, oder?
Klingt brutal, aber am Ende war es ja so. Ich meine, selbst der Schiedsrichter hat es ja am Ende eingestehen müssen. Genau, dass das ein Riesenfehler war. Und wieder hat sich die Frage gestellt, nach dem Videobeweis, wenn diese offensichtlichen Szenen eben nicht mal tatsächlich eine Antwort finden, dann kann man sich eben die Frage stellen, wofür ist der Videobeweis, wenn er nur dafür genutzt wird, dann teilweise Szenen wirklich in die Länge zu ziehen, aber bei den wichtigsten Momenten eben nicht da zu sein. Das tat natürlich sehr weh und trotzdem, man hat sich einen richtigen Fight mit Spanien geliefert, war ja sogar die bessere Mannschaft über weite Strecken, und hat einfach dieses Fußballland Deutschland endlich mal wieder positiv mitgezogen. Die Nationalmannschaft hat Spaß gemacht. Diese jungen Wilden rund um Würz und Jamal Musiala insbesondere, der ja auch mit Torschützenkönig geworden ist. Das hat einfach richtig Bock gemacht und ein ganzes Land wieder elektrisiert, wie wir es, glaube ich, seit 2014 nicht mehr erlebt haben, ganz ehrlich.
Und das führt jetzt tatsächlich dazu, dass Leute freiwillig die Nations League-Spiele schauen. Auch das ist eine Selbstverständlichkeit, ja, die man vorher so nicht hatte, von der eigenen Nationalmannschaft begeistert zu sein. Und das wird sich, glaube ich, auch in den nächsten Monaten weiterziehen. Was haben wir noch? Natürlich die Olympischen Sommerspiele in Paris. Für mich was ganz Persönliches, weil ich da bin, aber auch ich bin nicht mehr in Paris. Aber da war und das war total toll. Könnt ihr nochmal in die Sonderfolgen reinhören. Nachts im Hotel mit Luca noch irgendwie aufgenommen. Er hört da gerne rein, ist hier im Podcast-Feed zu finden. Und ansonsten war es aber auch vor dem Bildschirm total elektrisierend. Über Angelique Kerber haben wir bereits gesprochen. Die Eröffnungsfeier, angefangen von Zidane und Nadal, dieser genialen Show, bis hin zu Celine Dion, einem tränenüberströmten Sigi Heinrich am Eurosport-Mikrofon. Über meinen Moment der Spiele, als ich auch gerade in Paris war, Remco Evenepoel stellt das Rad kurz vor seiner Goldmedaille auf der Trocadéro-Brücke vor dem Eiffelturm auf das Rad oder auf den Boden und streckt seine Arme raus. Das ikonischste Sportbild neben Ryoyo Kobayashi vielleicht dieses Jahr. Das war ein einmaliges Event in der französischen Hauptstadt.
Und um vielleicht auch nochmal den besten Sportkommentar des Jahres mit reinzunehmen, wir müssen natürlich noch über Carsten Soestmeier reden. Wie schön war dieser Moment. Ich interessiere mich wirklich gar nicht für Dressurreiten. Aber dieser Doppelsieg von Jessica von Bredow-Werndl heißt sie ja und Isabel Wertin, das war ja so emotional, das war so schön mit sprachlichen Bildern bestückt von Soestmeier, der wirklich, also selbst diese Sportart hat er einem wirklich mit so einer Inbrunst näher gebracht. Das hat richtig, richtig Bock gemacht.
Die Tour de Neuf, der Arc de Triomphe der Reiterei im Schlossgarten von Versailles. Also wir haben es in unserer Sonderfolge mal reingeschnitten, zusammen mit dieser Olympiamusik. Ja. Carsten Soestmeier, wirklich absolute Legende. Und das da im Schlossgarten vor Ort begleiten zu dürfen, das war auf jeden Fall auch ein sehr besonderer und uns in Erinnerung bleibender Moment. Dann haben wir natürlich Olympia mit vielen weiteren Momenten erlebt. Können an der Stelle auch nicht weiter darauf eingehen. Danach gab es natürlich auch noch viele weitere Folgentitel, die darauf hindeuten, dass auch im zweiten Halbjahr viel passiert ist, aber der Sportsommer, die Tour de France sei natürlich auch nur am Rande erwähnt, auch das war elektrisierend und wird es auch in diesem Jahr wieder sein. Hat vieles hinterlassen, ihr könnt euch gerne nochmal die Folgen anhören. Es ist inzwischen, wir würden gerne mal so ein Highlight mit Best-ofs und Versprechern und Insidern machen, aber es ist einfach zu viel Material die letzten Jahre zusammengekommen. Das ist schon ganz besonders, schickt uns also gerne euren Sportmoment 2024 und das wird uns interessieren, was ihr da oder ob ihr es überhaupt hinbekommt, ein besonderes Event herauszuheben, bei dem ihr sagen könnt, genau das ist es gewesen. Benny hat noch einen Moment für uns mitgenommen oder besser gesagt zwei und das ist die perfekte Überleitung für das, über das wir nach der Vorschau auf 2025. Du hast noch was aus dem Darts.
Ja, ganz genau. Da müssen wir natürlich über einen neuen Rekord sprechen, weil ich meine, das letzte Jahr, 2023, war ja schon aus deutscher Sicht durchaus erfolgreich, auch im Darts. Ich meine, Ricardo Pietrzko holt seinen ersten Titel auf der European Tour und Martin Schindler hat sich gedacht in 2024, hold my beer, ich mache das einfach doppelt. Der gewinnt zwei European Tour Turniere in Deutschland. Bricht damit natürlich die nächste Bestmarke und den nächsten Rekord aus deutscher Sicht. Noch nie hat ein Spieler zwei European-Tour-Turniere generell gewonnen. Max Hopp hat das ja einmal geschafft in Saarbrücken. 2018 ist das jetzt schon mittlerweile 7 Jahre her. Was zum Teufel? für Martin Schindler ist das eine historische Marke, die er damit bricht, womit er auch nochmal zeigt, dass er gut genug ist, um die Besten der Besten zu schlagen. Leider hat sich das dann nicht auf die ganz große Bühne noch mitziehen können. Da hat es noch nicht für den ganz großen Wurf gereicht. Auch jetzt wieder bei der Weltmeisterschaft, wo wir ja auch gleich sicherlich nochmal drüber sprechen werden. Aktuell ging es ja auch in der zweiten Runde direkt raus. Aber das ist einfach ein Rekord, über den man auch nochmal reden muss. 2 Jahre in Folge nicht nur European Tour Turniere gewonnen im Darts, sondern jetzt dieses Jahr sogar verdoppelt. Also wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen.
Und WM-Teilnehmer. Muss man auch sagen.
Schon wieder, genau, diesmal 6. Also nochmal verbessert. Großes Highlight.
Ja, auf jeden Fall. Das war unser kleiner loser Rückblick auf 2024. Wir haben natürlich gleich noch die Darts-Thematik mit der Weltmeisterschaft. Ein kleiner Hinweis in puncto Sportmomente 2024 habe ich dann doch noch. Und zwar, ein gewisser Skifahrer aus Frankreich, der jetzt Gott sei Dank nicht mehr um sein Leben bangt, weil er extrem schwer gestürzt ist. Cyprien Sarrazin hat das Kitzbühel-Wochenende im Januar 2024 dominiert, wie kaum ein anderer in den letzten Jahren. Das wird nachher auch nochmal ein Thema sein. Aber jetzt blicken wir erstmal auf 2025, dann machen wir eine Pause und dann gibt es Darts-WM. Ja, was wartet dieses Jahr auf uns? 2025 bereitet natürlich wieder den Boden für unter anderem Tennis-Grand Slams. Die Australian Open stehen ja quasi vor der Tür. Wieder einmal kämpft Sascha Zverev darum, den ersten Grand Slam-Titel in seiner Karriere zu erkämpfen. Das wird zumindest schon mal eine der Sportarten sein, die ja Benny sich wie kaum eine andere durch das ganze Jahr zieht. Mit allen positiven und auch negativen Geschmäckle nebenbei.
Ja, wir müssen natürlich darüber reden, über die Belastungssteuerung im Tennis. Es geht ja faktisch nicht. Alexander Zverev hat sich da jetzt auch rund um Weihnachten noch geäußert, dass selbst zwischen den Jahren zwar die Ligen wie Bundesliga zumindest Pause machen, aber im Tennis ja tatsächlich, das ganze Jahr man kaum mal eine Woche runterkommen kann, wenn man auf allerhöchstem Niveau spielt. Zverev hat ja selbst auch noch das Problem, dass er ja noch nicht so ganz feststeht, ob er bei den Australian Open dabei ist. Leidet ja gerade an einer Bizepszerrung, wenn ich mich nicht irre. Er ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, dass es eigentlich diese Belastungssteuerung bräuchte. es geht eben um wichtige Punkte. In jeder Woche geht es um wichtige Punkte. Vielleicht muss dann tatsächlich einfach mal kollektiv ein paar Topspieler sagen, wir nehmen uns aber jetzt die Zeit und spielen jetzt mal eine Woche nicht. Im Darts ist das mittlerweile Stück für Stück auch mehr an der Tagesordnung, dass ein Topspieler gerade nach einem Turniergewinn dann eher mal sagt, ich lasse die nächste Woche mal aus. Vielleicht ist das eher ein Weg, wenn es schon tatsächlich vom Tennisverband nicht anders kommt.
Ja, also irgendwie muss da was gedreht werden. Also wir reden ja auch oft über Eishockey und Basketball, die haben halt ihre Saisonpausen, das Ganze gibt es im Tennis eben nicht. Wenn du dir dann rund um den Jahreswechsel noch mit dem United Cup in Australien dir die Zeit vertreiben willst, um dich gut auf Melbourne vorzubereiten. Das ist eines der Themen, das uns begleiten wird, ebenso wie auch im Januar schon die Handball-WM der Männer ansteht. Im Dezember, das vergesst mir da draußen nicht, gibt es dann die Handball-WM der Frauen, unter anderem auch in Deutschland, also auch aus Handballersicht, wieder einmal perfekte Beschäftigung neben König Fußball, die nicht zu kurz kommen darf. Gleiches gilt natürlich auch für Schwimmen, Basketball-EM und vieles weitere, was in diesem Jahr mal wieder einmal zu kurz kommen wird.
Ja, da kann man wie jedes Jahr von ausgehen. Wir haben es ja, also auch in diesem Jahr ist es ja tatsächlich komplett oder im letzten Jahr ist es ja auch wieder komplett untergegangen. Ich glaube, Schwimmen-EM war das dann am Ende, ne?
Das war Kurzbahn in Budapest, genau.
Kurzbahn-WM
in Budapest,
ja. WM, kein Mensch gehabt. Genau, hat niemanden interessiert. Wir haben zumindest versucht, es irgendwie noch in ein paar Sätzen unterzukriegen. Ja, weil es tatsächlich auch ja zu unserem Konzept passt. Aber ja, sehr schade, dass da so wenig drauf liegt. Ja, sonst, was steht noch im nächsten Jahr? Natürlich, wir fiebern auf die gesamten Wintersport-WMs hin. Und ein besonderer Ort, der lässt uns natürlich nicht los. Also klar, Biathlon findet diesmal in Lenzerheide statt, in der Schweiz. Aber insbesondere die nordische Ski-WM, sie geht nach Trondheim. Und da freuen wir uns natürlich gerade, was das Skispringen angeht, besonders drauf.
Ja, die Schanzen sind frisch gemacht und wir sind sehr, sehr gespannt, was natürlich dann an Medaillen bei rumspringt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber natürlich auch, weil es da nicht jedes Jahr eine Weltmeisterschaft gibt, wenn nicht gerade Olympia ist. Schöne Grüße in den Biathlonsport, damit ziehe ich Benni sicherlich in den nächsten Wochen auch nochmal auf. Auch im Eiskanal geht's rund, also da wird viel geboten sein. Auch im Eishockey natürlich, dann denkt man sich, ja, der Winter ist vorbei. Dann kommt im Mai die Eishockey-WM daher, also auch das wird wieder ein Thema sein. Und dann ist es natürlich ein klassischer Sportsommer mit Wimbledon, mit der Tour de France, davor die French Open. Wir haben die Frauenfußball-EM in der Schweiz, ein sehr schönes Austragungsland, auf das ich mich sehr, sehr, auf das ich mich sehr, sehr freue. Ja. Worauf ich mich nicht freue, ist die Terminkollision mit der FIFA-Club-WM, die ihr kostenfrei bei The Zone sehen werdet, wie wir gelernt haben. Und dann gibt es natürlich noch Leichtathletik-WM, Turn-WM und ähnlich wie im Tennis zieht sich auch über das ganze Jahr. Da wurde ordentlich rotiert für den Saisonbeginn und übrigens auch schon aufgebaut in Melbourne. Die Formel-1-Saison darf man auch nicht vergessen.
Ganz genau. Ich meine, auch da ist ja viel am Rotieren dann zum Ende der Saison in den Fahrerlagern. Da können wir uns sicherlich oder hoffentlich auch auf ein bisschen mehr Spannung freuen. Und
mit Mercedes. Ferrari. Jetzt habe ich es
schon. Genau, mit Ferrari. So. Ja. Aber ja, es. Man kann nur hoffen, dass es jetzt genau daran ansetzt, wie ja die zweite Hälfte der Formel-1-Saison war, nämlich spannend, verschiedene Sieger, es kam zu spannenden Podestplätzen teilweise auch und die erste Hälfte war eben letzte Saison eben auch wieder geprägt von einem gewissen Max Verstappen, der auch gerade durch diese erste Hälfte natürlich am Ende auch wieder Weltmeister sich nennen kann.
Genau, so ist es. So, Benni, das ist ein Sportjahr, auf das wir uns wieder einmal freuen können. 2024 hat viel geboten, 2025 wird auch viel bieten. Wir werden es besprechen bei On the Pitch, der Sportpodcast. Das wäre Take Nummer 1. Gleich geht es weiter mit Darts-WM, Vierschanzentournee, Two Nights Tour, Tour de Ski und was sonst noch so in der Sportwelt los ist. Bleibt dran und dann geht's ab in den Ellipelli.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ein junger Boxer mit dem Talent zum Star und ein manipulierter Kampf, der alles veränderte. Das sind die Zutaten für die neue Folge von Tatort Sport. Billy Collins Jr. verlor durch diesen Fight nicht nur seinen Lebenstraum, sondern auch sein Leben. Doch was geschah in dieser Nacht im Madison Square Garden wirklich? Was trieb die Beteiligten an und wie konnte ein solcher Skandal überhaupt geschehen? Hört rein in die neue Folge von
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns in Take 2 wieder mit der PDC Darts Weltmeisterschaft 2025. Ein Event, bei dem man sich im Jahr davor mal fragt, warum steht da schon die neue Jahreszahl, aber spätestens jetzt wissen wir, warum. Die Halbfinals stehen kurz bevor, Benni, nehmen wir uns mal mit auf eine Reise der Low- und Highlights im Ellipelli vor diesen Vorschlussrunden.
Ja, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil so viel kompakt in 2 Wochen passiert vor Weihnachten, dass man wirklich denkt, vor Silvester, dass man wirklich denkt.
Soll ich dir Kategorien vorgeben? Vielleicht macht es das leichter.
Dann mach uns doch gerne.
Komm. Kategorie 1, 9 Data.
Da wäre ich tatsächlich auch am liebsten selbst drauf gekommen. Klar, es gab nämlich bei dieser Weltmeisterschaft bisher ganze 2 9 Data. Es gab ja auch das erste Mal wieder Preisgeld seit ein paar Jahren. Das heißt, 60.000 gingen an den 9-Data-Werfer, 60.000 gingen an einen Fan aus dem Publikum und 60.000 gehen an einen guten Zweck. Das heißt, das war vielleicht auch noch mal so ein bisschen Ansporn für die Spieler, da dann tatsächlich auch den Neuner anzuvisieren. Und am Ende hat es 2-mal geklappt. Einmal Christian Kist in der ersten Runde und Damon Hatter war es ja jetzt zwischen Weihnachten, nach den Weihnachtsfeiertagen, der dann auch noch einen 9-Data warf. Das Kuriose an dem Ganzen, beide Spieler haben zwar diesen 9-Data geworfen, sind aber rausgeflogen in dieser Partie. Auch das ist ein interessanter Fakt, den wir natürlich mitnehmen. Und es hat natürlich auch besonders spannend gemacht, dass dann ein random Fan aus dem Publikum diese 60.000 bekommt. Da ist das Gegröle und das Gejubel auch wirklich groß gewesen. Hat irgendwie auch so ein bisschen das Turnier noch ein bisschen interessanter gemacht. Genau, sonst gib mir gerne die nächste Kategorie vor.
Ja, erstmal zu den 9-Data noch. Es gibt ein schönes Reel jetzt von den Insta-Kollegen bei Sport1, die eine super Arbeit abliefern. Gratulation erstmal dafür von allen WM-9-Data der Geschichte. Unter anderem natürlich auch mit diesem Monster Lake MVG gegen Smith 2023. Ja. Es war wirklich absurd. Haben wir das nicht sogar zu zweit zusammengeguckt? War das nicht irgendwie? Ja, keine Ahnung, aber das war.
Kann sein, so ja.
Astronomisch. Ja, wirklich, wirklich Wahnsinn. Punkt 2 würde ich sagen. Erstmal deutsche Spieler. Kannst du das kurz halten? Es war ja am Ende Ricardo Pietrezco, der es als einziger zumindest ein bisschen in Anführungszeichen weit geschafft hat, aber dass am Ende nur einer nach Weihnachten dabei ist, ist ja dann schon irgendwie auch ein bisschen enttäuschend und unter den Erwartungen, oder?
Ja, ich glaube, das kann man sagen. Da war mehr drin. Gerade Gabriel Clemens hat mich sehr enttäuscht, der ja gegen Robert Owen ausgeschieden ist. Das wäre eigentlich eine Hürde gewesen, die hätte er nehmen müssen, auch wenn das ja durchwachsen war von ihm. Am Ende geht es 1-3 raus und auch Martin Schindler, der trifft zwar auf einen hervorragend aufgelegten Kellen Ritz, aber der geht glatt 3-0 raus. Die Doppel haben mal wieder verrückt gespielt, wie immer bei den deutschen Spielern. Aber du hast schon gesagt, Pietrezco, der durchaus positiv sich wieder zeigt. Ich meine, er ist ja erst der zweite Deutsche jemals, der im Achtelfinale einer Darts-WM steht. Gabriel Clemens, der es jetzt vor 2 Jahren ins Halbfinale geschafft hat, war der Erste. Und jetzt eben Pietrezco mit dem Achtelfinale. Er sagte ja scherzhaft, letztes Jahr ging es in Runde 3, dieses Mal ging es ins Achtelfinale. Das heißt, nach der Logik sehen wir in 4 Jahren einen Weltmeister, hat er gesagt. Ich meine, wenn die Entwicklung so weitergeht, können wir uns nicht beschweren. Wir hatten ja auch geile Debüts, richtig geile Debüts. Nico Springer, der Scott Williams einen richtig heißen Tanz liefert, am Ende 1-3 rausgeht, aber sicherlich eine der Erstrundenpartien, was wir gesehen haben. Kai Gotthardt, der sich, der sein Debüt gewinnt und dann auch gegen Stephen Bunting große Chancen hat, Chancen aufs 2-0 hat, die verwirft und dann am Ende leider 1-3 rausgeht gegen einen Halbfinalisten, wie wir jetzt wissen. Und sonst, ich überlege gerade, Florian Hempel natürlich, der, glaube ich, auch wieder eine gute Leistung zeigt. Ich meine, ja, De Swaan deutlich schlägt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, gegen wen er denn nochmal verloren hat. Ich werde es gleich raussuchen, aber du kannst ja gerne noch was hinzufügen.
Ja, auf jeden Fall. Und generell, dann kann ich vielleicht einfach ein bisschen, ich gucke hier gerade auch mal parallel, De Swaan und dann, komm, wir machen das einfach, wir sind ja Live-Recherche, Daryl Gurney.
Ach, Daryl Gurney, das war auch, Daryl Gurney spielt das Jahr seines, das Spiel des Jahres für ihn und Florian Hempel kratzt an der 100er-Marke, die ja noch nie ein deutscher Spieler im Alley Pally erreicht hat und geht am Ende trotzdem nur 2-3 raus. War sehr schade, aber trotzdem toll.
Ja, genau. Und sonst, ja, international gesehen, gibt es ja schon irgendwie so ein paar Namen, wo man sich denkt, also wir sehen es in unserem Tippspiel. Erstmal danke fürs zahlreiche Mitmachen, das macht sehr, sehr Laune gerade aktuell.
Ja.
Oder eben auch nicht, wenn du nämlich auf die vermeintlich großen Namen gesetzt hast, also dass ein Peter White gegen Stephen Bunting im Viertelfinale rausfliegt. Das haben jetzt, glaube ich, nicht alle Leute auf dem Schirm, die mit uns tippen. Und sonst gab es natürlich auch so ein paar große Namen, die dann doch schon mal federn lassen haben. Einer, mein Geheimfavorit, hat aber durchaus Spaß gemacht, ist bis ins Viertelfinale gekommen. Nathan Espinel enttäuscht nämlich nie, außer wenn es gegen Luke Littler geht. Aber auch da hat er Spaß gehabt.
Da hat er Spaß gehabt und ja auch, würde ich sagen, seine beste Partie gespielt. Das war übrigens sehr spannend. Nathan Espinel hat ist der siebtschlechteste Spieler in einem Viertel, der jemals in ein Viertelfinale bei einer Weltmeisterschaft eingezogen ist. Also von den, nicht der siebtschlechteste Spieler, sondern der Weg für ihn war besonders leicht, weil die Gegner tatsächlich teilweise unter 80 gespielt haben, an die 85, 86, da ging nichts über die 90, bis er dann tatsächlich im Viertelfinale geprüft wurde gegen einen sehr starken Luke Littler. Aber wie gesagt, er war zur Stelle, hat die wichtigen Partien gewonnen und hat damit auch in gewisser Weise dieses schwache, durchwachsene Jahr auch nochmal mit einer tollen WM ausgeglichen. Absolut, sonst der aktuelle Weltmeister ist natürlich ausgeschieden, ne? Luke Humphries.
Ja.
Doch überraschend früh und auch überraschend deutlich. Hätten, glaube ich, die wenigsten so gesehen, dass er so früh schon ausscheidet.
Gegen Peter White. Ja, und auf der anderen Seite, Gavin Price ist gegen Chris Dobie rausgeflogen, der jetzt auch im Halbfinale steht.
Ja, so ist es. Chris Dobie, ja. Übrigens die dritte Weltmeisterschaft in Folge, die ihn bis ins Viertelfinale trägt und jetzt das erste Mal ins Halbfinale. Also auch da ein großer Schritt nach vorne. Man hat aber tatsächlich auch den Fakt, dass einige Topspieler schon früher ausgeschieden sind, auch im Laufe des Turniers am Niveau ein wenig gesehen. Also die richtigen Hammerpartien bis auf Van Gerven gegen Callan Ritz im Viertelfinale haben da leider gefehlt, meines Erachtens nach. Das war ein bisschen schade, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir hoffen heute Abend auf einen richtig geilen Halbfinalabend.
Dobie gegen MVG, Bunting gegen Littler und dann am Freitag um 21 Uhr das Finale Sport 1 und The Zone. Da seid ihr richtig aufgehoben. Und jetzt würde ich sagen, schaffen wir es noch ein kurzes Zwischenfazit der Vierschanzentournee in diesen Take reinzuhauen. Ich sage jetzt mal optimistisch, ja, ich blicke mal kurz auf die Uhr. Ja, das kriegen wir hin auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Wie fangen wir an? Die deutschen Medien haben mal wieder beschrien, Pius Paschke ist der Top-Favorit auf die Vierschanzentournee. In Angesicht der Ergebnisse des bisherigen Winters darf man dieses Jahr sogar mal sagen, die Headlines waren zu Recht so gewählt. Gleichzeitig muss man aber auch jetzt sagen, nach den beiden deutschen Stationen Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen, die Deutschen sind jetzt nicht mehr der Favorit auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Die Österreicher dominieren nach Lust und Laune. Wir werden gleich ganz kurz nochmal drauf blicken. Auf der anderen Seite muss ich Stefan Horngacher dann aber doch fragen, der deutsche Bundestrainer. Ist das dann irgendwie perfekte Leistung zum falschen Zeitpunkt? Warum können wir die Form nicht mit in unsere eigenen Austragungsorte nehmen, Benni?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich meine, ja, es ging jetzt eben tatsächlich nicht nach ganz vorne. Das gehört zur Wahrheit dazu. Viele, wie ein Karl Geiger zum Beispiel, der hat sich ja auch in Oberstdorf, schon vieles mit diesem ersten Sprung ordentlich versaut. Da ging es ja, ich glaube, ja, da war dann 16. oder 18. oder so, hat sich dann aber noch auf einen starken 8. Platz vorgekämpft.
Von 18, durch diesen, ja.
Genau.
18 auf 8.
Also 10 Plätze vorgekämpft, das war sehr, sehr stark. Und Pius kratzt eben am Podest mit diesem 4. Platz, kann sich da wenig vorwerfen. Aber ja, wir werden wahrscheinlich noch ein paar Jahre warten müssen, bis wir den ersten Titelträger seit, nunmehr 23 Jahren, richtig? Ja. Bei einer Vierschanzentournee aus Deutschland sehen. Aber trotzdem, es bleibt ja sehr spannend, ne? Ich meine, es gibt nicht den einen, der sich gerade hervortut als der große Favorit, auch kein Stefan Kraft, das gehört so weiter zu.
Ja, Daniel Schofenig führt das Ding gerade an. Dritter in Oberstdorf, Erster in Garmisch. Jan Hörl ist Zweiter dahinter in der Gesamtwertung. Zweiter aus Oberstdorf, Fünfter aus Garmisch. Stefan Kraft belegt Platz 3. Drei Österreicher vorneweg innerhalb von 8,7 Punkten. Und dann meine positive Überraschung, abseits der Österreicher, die ich auch gerne noch vor die Österreicher stelle. Gregor de Schwanden scheint jetzt endlich nicht nur in den Top 10 des Weltcups anzukommen, sondern langsam wirklich auch in der Riege einen Weltcup-Springen zu gewinnen. Auf dem Podest stand er schon häufiger, aber ein Sieg ist ihm bisher nicht gegönnt gewesen. Ich hoffe, dass sich das diesen Winter noch ändert.
Ja, das kann man ihm tatsächlich nur wünschen. Sehr, sehr spannend, dass es so gut läuft bisher in dieser Saison. Hätte ich auch nicht gedacht. Einmal Sechster, einmal Zweiter. Also auch der spricht gerade ja aktuell auch noch durchaus ein kleines Wörtchen mit, wenn es nach ganz vorne gehen soll. Das muss man tatsächlich sagen. Ich meine, wir hatten ja viele Tourneen, bei denen wir das Gefühl hatten, der Sieger steht fest. Ich meine, Stefan Kraft war ja das letzte Mal auch eine relativ deutliche Angelegenheit, glaube ich. Aber auf jeden Fall war er der große Favorit und hat am Ende auch den Titel geholt. Aber es ist wirklich so offen wie, zumindest in der Breite, es sind ja nicht nur zwei Namen, da sind echt viele in der Lotterie nach 2 von 4 Wettbewerben. Und da können wir uns, glaube ich, noch auf ein bisschen Spannung in Österreich freuen.
Ja gut, bei Stefan Kraft ist das natürlich schon ein paar Jährchen her, aber wenn wir jetzt an Riojo und
ja, ähnliche denken. Kobayashi war ja der letzte sogar, vergiss es.
Ich wollte gerade sagen, weil der letzte österreichische Sieg bei der Tournee ist auch eine ganze Weile her. Müsste 2015 Kraft gewesen sein, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ja, es wird auf jeden Fall eine gute Ausgangslage geben, mit den drei Österreichern vorneweg jetzt die beiden österreichischen Stationen anzugehen. Ich freue mich auf Top-Stimmung am Bergisel. Ich darf da sein übermorgen und dann gibt es das Finale in Bischofshofen. De Schwanden geht mit 13,6 Punkten Rückstand in das Ganze rein. Der Vorfang ist auf 5. Paschke ist am Ende der beste Deutsche nach den zwei Stationen mit über 25 Punkten Rückstand auf Rang 6. Geiger auf 8 und Andreas Wellinger auf Rang 12. Und da können wir eigentlich die Liste fast schon zumachen, weil unter anderem ein Markus Eisenbichler, der in Garmisch in der nationalen Gruppe ran durfte, fliegt jetzt ebenso wie Stefan Laie für Innsbruck wieder raus. Das werden wir beobachten, wie es da in diesem Winter weitergeht. Wir müssen an der Stelle jetzt, würde ich sagen, aber auch schon zumachen, weil wir noch ein anderes Thema für die Vierschanzentournee besprechen müssen, nämlich unser Lieblingsthema, Benny. Der K.O.-Modus in Oberstdorf. Ich habe mir extra die Ergebnisse des ersten Durchgangs aufgemacht, um euch das mal zu präsentieren. Kann ich euch einmal sagen, dass Nico Kütosau mit 134,9 Punkten 31. geworden ist, sich also nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert hat, obwohl unter anderem Jakob Wolny da drin war, der 125,2 Punkte hat, also ganze 9,7 Punkte weniger als der Finne. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie viele Leute wirklich besser waren als Jakob Wolny, aber nicht in den zweiten Durchgang gekommen sind, kommen wir auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute, die es eigentlich in den zweiten Durchgang hätten bringen müssen, wenn es ein normales Weltcup-Springen wäre. Ich weiß, um den Vorzug einfach mal was Neues in der Vierschanzentournee-Wertung zu erleben, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, um mal was anderes reinzubringen. Und natürlich war es in Garmisch auch der Fall. Wir haben Kilian Payer, für den freue ich mich natürlich. Also ansonsten würde ich es noch mehr ablehnen. Für Kilian Payer freue ich mich. 106,8 Punkte in Garmisch, 30. Platz. Felix Trunz, sein Schweizer Mannschaftskollege, hat über 13 Punkte mehr als er im ersten Durchgang ersprungen. Und da sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14. Ja, so um den Dreh Athleten, die besser sind als Kilian Payers, aber nicht in den zweiten Durchgang geschafft haben. Also das kann irgendwie auch wieder nicht sein, wenn die Hälfte der ausgeschiedenen Leute eigentlich besser sind als die, die weiterkommen. Mehr sogar.
Auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten ja auch wieder ein bisschen Pech, was unsere Deutschen angeht. Viele sind da auch wieder knapp vorbeigeschrammt, aber man kennt es ja praktisch nicht anders. Und trotzdem, es ist eine Hassliebe. Ich meine, David, wir würden ja auch tatsächlich die Zuhörer anlügen, wenn wir sagen würden, irgendwie macht es ja auch einen Reiz aus und wir freuen uns ja auch darauf. Wir verteufeln ihn natürlich oft genug, gerade wenn es um Springer geht, die man selbst
bevorzugt. Darf ich ehrlich sein?
Bevorzugt. Ja,
bitte. Ich glaube, ich finde da gar nichts mehr so geil dran. Also ich gucke die Quali ja nur, um danach die Duelle zu sehen und mich dann wieder aufzuregen, warum wir so viele deutsch-deutsche Duelle haben. Also klar, ich habe mich gerade verzählt, wir können es auch runterbrechen. Wenn es ein normales Weltcup-Springen gewesen wäre, wären Markus Eisenbichler, Konstantin Schmid, Stefan Laie und Luca Roth alle im zweiten Durchgang gewesen.
Ja, es pusht natürlich die Wichtigkeit der Quali um Weiten. Ne? Das heißt, wenn man jetzt fair sein will gegenüber
dem K.O.-System. Man muss sich sein Duschgel auch verdienen.
Man muss sich, genau, da müssen wir auch noch drüber reden, richtig. Weil, okay, komm, ich nehme jetzt den Übergang einfach mal direkt und breche hier ab und sage, wir müssen natürlich über die Frauen auch sprechen, die ja jetzt auch ihre kleine Mini-Tournee haben mit zwei Springen. Und ja, trotzdem wurde wieder weniger über das Sportliche geredet als ein Interview von Selina Freitag, die auch nochmal sich hervortut und sagt, ich habe die Quali gewonnen, ja. Der Sieger bei den Männern hat, ich weiß nicht, 3.000 Schweizer Franken gewonnen, jeweils für einen Quali-Sieg bei der Vierschanzentournee. Und wir bekommen ein Goodie-Bag von den Sponsoren im Sinne von vier Handtücher,
Duschgel und noch keine irgendwas anderes. Ja,
ja, es ist was
Horst hat jetzt gesagt, komm, wir nehmen das jetzt einfach mit rein, weil egal, Zeit ist jetzt egal. Horst Hüttl hat gesagt, der nordische Direktor beim DSV, dann ist es besser, wenn wir gar nichts geben. Und das klingt erstmal falsch, aber es ist ja tatsächlich die Wahrheit.
Ja, es ist halt ein sehr komisches Bild, was genau diese Belohnung, diesen Preis dann doch vermittelt. Ich finde es tatsächlich auch sehr kritisch. Und Selina Freitag hat es ja schön gesagt. Ich meine, sie hatte ja jetzt nicht mal den Anspruch, da jetzt groß das Kritikfass aufzumachen. Wir wollen genauso viel verdienen wie der Männerwettbewerb. Sondern sie hat ja gesagt, ja, scheinbar sind da nicht mal 500 Euro oder so für uns noch drin gewesen. Und das zeigt ja auch, ich meine, der Anspruch ist ja gar nicht, dazu sagen, es muss jetzt genauso viel sein, aber der Anspruch muss eben sein, hallo, Entschuldigung, wir machen das hier nicht zum Spaß, wir sind Profis und wir würden gerne damit auch den einen oder anderen Euro verdienen, wenn wir tatsächlich Leistung zeigen. Und, ja, ganz komisch.
Ja, also eigentlich ist es ja umgekehrt, ne? Also der Anspruch muss sein, dass sie genauso viel bekommen, aber jetzt gehen sie sogar schon dahin und sagen, uns würden 500 Euro reichen, aber nicht mal das ist möglich. Also es ist wirklich ein Trauerspiel. Wir können mal sportlich darauf schauen, was die Two Nights Tour gebracht hat. Es geht jetzt in Villach mit normalen Weltcup-Springen weiter. Es war also ein Silvesterspringen in Garmisch und ein Neujahrsspringen in Oberstdorf. Nika Preot verteidigte ihren Titel der Two Nights Tour-Siegerin mit am Ende 19 Punkten Vorsprung vor Arin-Maria Quandal. Preot gewinnt beide Springen. Katharina Schmid sichert sich am Ende immerhin noch Rang 3 in der Gesamtwertung, wird Fünfte und Vierte in den beiden Wettbewerben. Selina Freitag landet auf Platz 4 in der Gesamtwertung, wird Achte und Fünfte. Agnes Reisch, und das ist die positive Überraschung aus deutscher Sicht, die wir auf jeden Fall noch erwähnen wollen, wird Vierte und Siebte insgesamt, Siebte auch in der Gesamtwertung. Das ist doch eine positive Entdeckung. Wäre doch schön, wenn sich da so ein bisschen ein Dreigestirn, ohne jetzt Juliane Seifert und Co. nahezutreten, noch für die restliche Weltcup-Saison raus etablieren würde.
Ja, auf jeden Fall. In der Breite kann man sich da, glaube ich, nicht beschweren. Und Selina Freitag macht da auch, wenn es auch Tippelschritte sind, aber jedes Jahr wieder einen Schritt nach vorne. Und das ist, glaube ich, eine tolle Entwicklung, die man da sieht. Und dass da eben Katar nicht mehr ganz alleine ist. Ja, wir haben tatsächlich mehrere Eisen im Feuer, wenn es tatsächlich auch um ein Podium mal geht.
Ja, auf jeden Fall. Da gucken wir uns natürlich auch die weitere Weltcup-Abfolge an. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine kurze Pause, sprechen dann kurz über die Tour de Ski und was sonst noch so in der Welt des Sports los ist. Bis gleich.
Er rauchte wie ein Schlot, soff wie ein Loch, aber kickte wie ein Gott. Dr. Sokrates, Brasiliens Fußballphilosoph und Revoluzer, war alles andere als ein typischer Athlet, aber was ihm an Muskeln fehlte, machte er mit Intelligenz, Technik und vor allem Coolness wett. Und so revolutionierte er den Fußball, aber vor allem auch die brasilianische Gesellschaft. Hört rein in die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Sokrates, der kickende Revoluzer.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Take Nummer 3. Und auch in Take Nummer 3 kann ich euch sagen, dass am Berg Isel in Innsbruck immer noch kein Flutlicht steht. Mal gucken, ob wir darüber nächstes Jahr dann Positiveres vermelden können. Wir springen vom Skispringen zum Langlauf. Und dann werden wir da über die Tour de Ski sprechen. Das ist ja immer so ein, oder das Großevent der Langlaufsaison, wenn eben neben der Weltmeisterschaft sonst keine Olympischen Spiele anstehen. Es gibt es jedes Jahr, findet dieses Mal zum ersten Mal komplett in Italien statt. Ich finde, das ist keine gute Nachricht, aber die viel größere Nachricht ist ja eigentlich auch mal wieder, dass auch das in Deutschland eine zu kleine Bühne bekommt. Rund um die Vierschanzentournee-Übertragung immer so eine kleine Zusammenfassung. Ehrlicherweise, gestern blieb da aber, glaube ich, auch nicht jemand dran. Schade, weil diese Top-Leistung, bei denen die Deutschen ja wieder einmal nicht komplett untergehen, und das ist ja im Langlauf schon eigentlich der Anspruch, den wir haben, geraten so wieder einmal mit zu wenig Aufmerksamkeit in die Öffentlichkeit.
Ja, definitiv. Die ganz großen Ergebnisse lassen zwar aus deutscher Sicht noch ein bisschen auf sich warten, aber ja, durchaus respektable Ergebnisse, wie schon auch in diesem Winter komplett, ne? Ich meine, ich glaube, es reicht bei den ganzen Wettbewerben, wenn wir da jetzt tatsächlich auf das Gesamttableau schauen. Aber es sind die altbekannten Namen, die da hervorstechen aus deutscher Sicht. Ne? Friedrich Moch, bisher auf einem soliden 14. Platz, aktuell 2 Minuten 16 hinter der Spitze. Danach muss man ein bisschen scrollen, bis Janosch Brugger dann auf 27 kommt. Und bei den Damen ist es auch wenig überraschend. Viktoria Kahl auf einem starken 7. Platz. Aber auch da schon sind es 3 Minuten auf die Spitze. Da sieht man eben auch, dass gerade diese beiden Norwegerinnen um Slind und Johaug doch eine ganze Ecke entfernt sind von dem Rest. Und ja, das ist ja auch was sich auch schon durch die Saison ein bisschen herauskristallisiert.
Genau, dann nehmen wir vielleicht nochmal die Einzelplatzierung explizit heraus, weil wirklich zum einen der 9. Platz von Friedrich Moch über die 15 Kilometer Verfolgung im klassischen Stil in Toblach ein richtig gutes Ergebnis war, und Viktoria Kahl hat tatsächlich sowohl in der freien Technik über die 20 als auch in der klassischen Verfolgung über die 15 Kilometer beide Male Platz 4 belegt. Richtig starke Leistung von ihr. Also das ist, wie gesagt, ganz klar beste deutsche im Moment. Wir müssen natürlich einmal über Therese Johaug sprechen, die aus dem Nichts wieder um den Tour de Ski-Titel mitkämpft, Benny. Am Sonntag ist dann das große Abschieds- oder die große Abschlusstournee, die Abschiedsetappe von der Tour de Ski, nämlich hoch auf die Alpe Chemise. Wie immer, der größte TV-Tipp eines neuen Jahres nach dem Darts-WM-Finale am 5. Januar dann einzuschalten, wenn die Langlauf-Athletinnen und Athleten aufwärts, bergauf eine Ski-Alpin-Piste hochlaufen.
So ist es. Und du hast ja auch gerade den Namen Johaug erwähnt. Vielleicht hätten wir den im Jahresrückblick, die im Jahresrückblick ja. 2024 auch noch erwähnen müssen. Mit dem Welt, mit diesem unfassbaren Comeback, wo sie sich dann, ich glaube, das waren dann auch die norwegischen Meisterschaften, ja. wo sie dann wieder alles kaputt dominiert hat mit 35 Jahren. Jetzt ist sie ja 36 und ja, als wäre sie nie weg gewesen, dominiert sie ja auch mit diese Tour de Ski aktuell.
Genau, und aus norwegischer Sicht kann ich euch noch mitgeben, dass bei der zweiten Station, also wie gesagt, es gibt ja nur italienische Stationen, weil die Firma Harald Östberg Amundsen nicht mit dabei sein wird. Der hat die beiden letzten in Toblach beide gewonnen, wird jetzt allerdings aufhören aufgrund von Halsbeschwerden, läuft er nicht mit beim Rest der Tour de Ski. Was können wir sonst noch sagen? Ski Alpin, wir drücken natürlich weiter die Daumen, Cyprien Sarrazin. Und zwischen den Jahren gab es auch Rennen, auf die Ergebnisse müssen wir jetzt an der Stelle aber auch nicht groß eingehen. Wie gesagt, wir hatten andere Schwerpunkte heute. Nordische Kombination ist natürlich wieder ein Thema. Es gibt so wenig Wettbewerbe, auch das kommt jetzt wieder. Und im Eiskanal wird es natürlich auch noch rund gehen mit den Großereignissen, die auf uns warten. Benni, komm, dann machen wir es jetzt komplett zu. Handball, Eishockey, NFL habe ich hier als Stichworte aufgeschrieben. Die Playoffs rücken näher. Der Super Bowl ist gerade mal einen guten Monat noch von uns weg. Im Handball laufen die WM-Vorbereitungen. Gislason muss den Kader stellenweise noch ein bisschen umbauen aufgrund von Verletzungssorgen. Und das DEL Winter Game steht an. Im Eishockey übermorgen werden die Löwen Frankfurt auf die Adler Mannheim treffen. Im Deutsche Bank Park über 40.000 Fans werden dabei sein. Also drei Themen, auf die man sich zumindest im Januar auch mal abseits des Wintersports durchaus freuen kann.
Ja, gerade, also für mich persönlich gehören gerade dann Anfang oder Mitte, Ende Januar die Handballturniere, ob das EM ist oder jetzt eben die Weltmeisterschaft, einfach dazu, wenn es draußen eklig und kalt ist und man eigentlich endlich will, dass dieser Winter vorbeizieht, kann man sich mit einem schönen Tee oder Kaffee aufs Sofa setzen und abends am frühen Abend anhören, die Spiele schauen. Also das macht schon Spaß. Genau, das ist auf jeden Fall mein großes Highlight noch in diesem Monat. Da kann man sich sehr drauf freuen. Und genau, die Playoffs rücken näher. Ich meine, ein Großteil oder ein bedeutender Teil der Teams für die Playoffs steht ja auch schon fest. Für manche geht es noch um was. Also da werden die nächsten Wochen auch vor den Playoffs nicht minder spannend. Und ich meine, so lange ist es ja bis zum Super Bowl gar nicht mehr. Ich meine, bald ist schon Februar und dann schwupps, können wir uns dann auch auf wahrscheinlich ein richtig geiles Highlight wieder freuen.
Ja, am 9. Februar ist es soweit. Ich kann euch aus dem Football-Zirkus zumindest noch mitgeben, dass Amon-Ra St. Brown als Starter für den Pro Bowl nominiert worden ist. Also es hat sich gelohnt, dass wir ihn hier jede Woche erwähnt haben. Es geht für ihn auch in der Woche vor dem Super Bowl, also in diesem kleinen Show-Event dann für ihn auch. Ja, auf den Kunstrasen ist es wahrscheinlich. Genau, aus Handballersicht können wir euch sagen, das erste deutsche WM-Spiel findet, wir hatten es schon mal erwähnt, am 15. Januar, einem Mittwochabend um 21.30 Uhr an. Also da lohnt sich das längere Wachbleiben, doch vergleichsweise spät für so eine Übertragung. Aber ich denke, das kriegen wir dank des Handball-Hypes sicherlich mit. Wer in Frankfurt beim Wintergame ist, viel Spaß dabei. Das wird sicherlich auch sehr, sehr spektakulär mit tollen Bildern zugange sein. Und Benni, ja, auch der Fußball legt ja irgendwann wieder los und da gab es zumindest so ein bisschen Trainerkarussell. Wir müssen jetzt auch nicht da über jedes Thema sprechen, aber ihr grinst schon, der Benni Scherb, das sehe ich bis hierhin. Steffen Baumgart, Rückkehr bei Union Berlin irgendwie, auch das ein großes Thema gewesen. Und in Hannover reibt man sich weiter die Augen oder vielleicht eher weniger, weil die Leute sich außerhalb von Hannover noch mehr die Augen reiben, warum man denn jetzt da den Trainer entlassen muss. Breitenreiter folgt auf Leitl.
Ich muss sagen, ich halte echt große Stücke auf André Breitenreiter. Und ich bin immer noch nicht darüber hinweggekommen, dass er mit Horst Held zusammen zu 16 nach diesem fünften Platz, den er bei Schalke geholt hat, rausgeschmissen wurde. Ich finde, das ist ein klasse Trainer und für mich kein Zweitligatrainer. Deswegen, so richtig verstanden habe ich es in dem Moment von bei Leitl auch nicht. Aber ich glaube, Breitenreiter ist ein Coach, der kennt ja auch Hannover, glaube ich, ganz gut. Und das kann funktionieren. Bei Baumgart, klar, Union, alter Bekannter bei Baumgart. Aber es ist schon krass, dass Baumgart tatsächlich schafft, immer zu Teams zu gehen, die auch unfassbar gut zu ihm passen, finde ich, oder?
Ja.
Also seine gesamte Laufbahn, er ist kein Typ, der jetzt zu Wolfsburg oder zu Hoffenheim wechseln würde. Die Teams passen auch in gewisser Weise zu seiner Person sehr gut. Deswegen, Union, kann ich mir vorstellen, dass es klappt. Wobei ich aber da noch weniger verstehe, warum Bo Svensson entlassen wurde, den ich für einen klugen Taktiker halte und der auch irgendwie bei Union doch eigentlich, also so schlimm steht es ja auch noch nicht um Union.
Nee, auf jeden Fall nicht. Ich mache mir gerade die Tabelle auf, weil ich dich danach noch mit einer anderen News löchern will. Union ist 12. 7 Punkte vor Heidenheim, die ja deutlich auch eine schwere Rückrunde vor sich haben. Die werden an ihrem Trainer aber auch erstmal festhalten. Interessante Frage auch, was passiert mit Frank Schmidt, wenn die absteigen? Das ist ein anderes Thema. Wir werden uns natürlich in den kommenden Wochen auch ausgiebig mit dem Fußball beschäftigen, wenn es dann losgeht mit Spieltag Nummer 16. Achtung, die einzige englische Woche der Spielzeit 24-25 steht dann auch im Januar auf dem Programm. Und dann, Benni, der Bundesliga-Fünfte aktuell ist kein geringerer als der erste FSV Mainz 05. Unisivo verlässt nach 9 Jahren die Stadt am Rhein und geht zu Rufen Schröder nach Salzburg ablösefrei. Stört das unsere Rheinhessen auf dem Weg in die Champions League?
Unisivo natürlich, ja, krass, wie lange der jetzt eigentlich auch schon bei Mainz war, ne? Ja. Auch da tatsächlich eine Art Lebensversicherung, auch in schwierigen Phasen hat er seine Tore doch auch in den meisten Fällen gemacht. Aber ja, so mit mittlerweile 32 Jahren nochmal die Chance zu bekommen, ein bisschen höher zu spielen. Und die Chance gibt es ja durchaus bei Salzburg, auch nochmal europäisch zu spielen. Die kann man, glaube ich, nicht ausschlagen und wahrscheinlich wird da auch ein guter Vertrag hinterstehen. Mainz sieht gerade auch nach Europa aus, aber ich schätze mal, da wird sich auch noch ein bisschen was ändern. Aber ja, was eine Hinrunde, auf jeden Fall.
3 Europa-League-Spiele hat er mit den Mainzern 2015, 2016 gemacht. Aber wir verlieren uns in Kleinigkeiten. Mal gucken, was er da in Salzburg macht. Und wir melden uns dann wieder, wenn ich aus Innsbruck wieder bin, zum anderen. Und zum einen aber auch schon vorher, weil Benni wird sich am Montag sicherlich was einfallen lassen, mal wieder einen klassischen Wochenrückblick an den Start zu bringen. Ich entschuldige mich nochmal im Nachhinein dafür, dass ich heute so ein bisschen von der Rolle war. Meine Stimme hat sich nicht wirklich gefangen, aber wir wollten zumindest das Jahr hier irgendwie wieder im Feed einläuten. Benni, es kann wieder losgehen.
Es kann wieder losgehen, es hat auch nie aufgehört.
Denn, wir wissen alle, dieses Jahr. Der Sport hört niemals auf.
So ist es. Was ein Schlusswort. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und David, viel Spaß in Innsbruck. Merci. Das wird geil.
Ja, ich hoffe, der Föhnwind.
Wir kennen uns ja mittlerweile aus.
Der Föhnwind oder die minus 20 Grad werden das Ganze nicht zum Erliegen bringen. Aber ich hoffe, die Nachttemperaturen sind nicht die Tagtemperaturen. Und das, was sie nicht an Flutlicht haben, das haben sie hoffentlich an Windnetz. Also, ich melde mich.
Jawohl.
Viel Spaß. Wir hören Ciao. Uns.
Bis dann.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benni und David.
Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.